zum öffentlichen Teil der Sitzung. Wie immer, Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung der Agenda, die allen vorliegt. Gibt es Anmerkungen, Ergänzungswünsche? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit haben wir die Agenda genehmigt. Wir kommen dann auch direkt zum Tagesordnungspunkt 2, Berichterstattung Aktivitäten des IFRS Interpretation Committee. Wir machen es so wie immer. Ich werde kurz durch die Punkte durchführen, versuche mich auf die wesentlichen Punkte zu beschränken und bitte um Wortmeldungen, wenn es Fragen geben sollte. Auch immer vor dem Hintergrund wollen wir zu einigen Punkten Eingaben machen. Das ist ja auch eine der Hauptaufgaben, die wir als REC haben. Von daher, wie gesagt, bitte um Wortmeldung, wenn man der Meinung ist, dass wir hier was tun sollten. Das Interpretation Committee hat zurzeit, man höre und staune, 3 Punkte auf der Agenda, die man bearbeitet und wo man im Moment noch der Meinung ist, dass man Interpretationen rausbringt oder sie zumindest ans Board weitergibt. Erster Punkt ist ein alter Bekannter, Accounting for Stripping Cost im Bereich der Mining Industry. Da gab es nach der Comment Period einige Kommentierungen, insbesondere aus der Industrie selbst. Es ging da unter anderem oder hauptsächlich um die Frage, dass man Probleme hatte, diese Stripping Campaign, das ist ja dieser Begriff, den man mal gebildet hat und gesagt, alles was in eine Stripping Campaign reinkommt, sollte man aktivieren, wenn es denn die Voraussetzungen für einen Vermögensgegenstand erfüllt. Und da gab es wohl Probleme, wie man das abgrenzen sollte, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Minen weltweit sehr unterschiedlich aussehen. Deswegen hat man dann auch nochmal vom Interpretation Committee in der Januarsitzung den Staff gebeten, doch bitte nochmal in sich zu gehen und sich zu überlegen, ob man diese Unterscheidung, welche der Kosten man aktiviert, also welche der Abräumkosten man aktiviert, als immaterieller oder materieller Vermögenswert und dann abschreibt, und welcher Teil der Kosten direkt eingeht in die, sag mal, Bewertung auch des Vorratsvermögens, das heißt also der Erze, die man da zum Beispiel fördert. Der zweite Punkt, um den es ging, war dann nochmal zu überlegen, ob, wenn es dann eine geänderte Definition bei dieser Kostallokation gibt, ob man dann nochmal bei der Abschreibung dieses aktivierten immateriellen oder materiellen Vermögenswerts, ob man bei der Abschreibung dann nochmal Änderungsbedarf sieht. Das Thema betrifft uns in Deutschland nicht so sehr wie andere Länder. Die Comment Letter kamen insbesondere natürlich aus den Gegenden, in denen man großen Minen hat, Südafrika, Australien, Kanada. Der Vorschlag, der jetzt vorgelegt worden ist vom Staff und dem man auch grundsätzlich zugestimmt hat, ist, dass man den Begriff Stripping Campaign nicht mehr verwenden will. Man will aber trotzdem nochmal einen Begriff reinschreiben in die Interpretation. Man hat da mal als Platzhalter Component gewählt. Also man möchte weiterhin, dass die Unternehmen einen gewissen Teil einer Gesamtmine identifizieren und sagen, also hier ist ein gewisser Teil von Erz, den wir in der Mine erwarten, und das ist unsere Unit of Account. Darüber wird dann am Ende auch die Abschreibung vorgenommen und auch die Kostallokation. Und dass man dann eben halt, relativ allgemein definiert, dass die Kosten, die anfallen in einer Periode, nach einer sinnvollen Methode aufgeteilt werden auf das geförderte Erz in der Periode und auf den Vermögensgegenstand. Man hat da 2 Methoden diskutiert. Einmal die Relative Value Methode. Da handelt es sich darum, dass man sagt, was habe ich denn in diesem Jahr gefördert im Vergleich zu dem Gesamtvolumen, den ich in diesem Component der Mine erwarte? Und zwar wertmäßig, nicht mengenmäßig. Und würde dementsprechend dann die Kosten aufteilen, die Abräumkosten. Ja. Also nehmen wir an, man hat 5% gefördert von dem, was man insgesamt erwartet, dann würde man 5% der Abräumkosten auf die Inventories geben und der Rest wäre dann eben halt zu aktivieren, was natürlich teilweise auch zu einem Backloading dann führt, wenn man das sieht. Also da war aber auch die Kritik sehr hoch, auch aus der Industrie, wo man gesagt hat, das ist eigentlich relativ schwierig zu machen. mehr Sympathie hat man für den anderen Ansatz, Residualwertmethode. Das ist wohl auch was, was im Moment in der Industrie so gemacht wird. Man überlegt sich, was sind denn so die Standardkosten in einem Jahr, um eben halt Erz zu fördern. Und diese Standardkosten würde man dann der Vorratsbewertung zuordnen, der gesamte Rest würde eben halt aktiviert. Und darauf wird es wohl am Ende auch hinauslaufen, weil das wohl auch etwas ist, was im Moment in der Industrie gang und gäbe ist und wohl auch eine Verteilungsmethodik, die man für sinnvoll erachtet. Gut, das war eigentlich das Wesentliche. Bei den Abschreibungen hat man sich eigentlich auch nicht von der ursprünglichen Idee entfernt. Man sagt weiterhin, man sollte die Unit of Production Methode dann anwenden. Das geht jetzt um die Abschreibung dieses kapitalisierten oder angesetzten Vermögenswertes. Unit of Production ist die Methode, die man befürwortet, es sei denn, man findet eine bessere, aber man wird also erstmal als Präferenz die Unit of Production, die sich dann natürlich auf diese neu definierte Komponente bezieht, nicht mehr auf die Stripping Campaign. Ja, so viel zu dem Thema. Der zweite Punkt, IAS 16, IAS 38, bedingte Kaufpreiszahlung beim Erwerb von Sachanlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen. Das ist im Januar auf die Agenda genommen worden und man hat jetzt im März versucht, den Scope einzugrenzen. Also was will man eigentlich hier interpretieren, wenn wir den Scope relativ breit halten oder eng? Und der Vorschlag vom Staff war relativ eng gehalten, was den Scope anging. Da gab es Widerstand beim Interpretation Committee, mal gesagt, man sollte erstmal versuchen, es relativ breit anzusetzen, vor dem Hintergrund, dass der Fokus eben halt darauf gerichtet sein sollte, sich mal heranzuwagen an die Frage, wie definiere ich eigentlich Anschaffungskosten in den Fällen, die wir hier haben. Also jetzt sich nicht relativ eng aufzustellen, sondern erstmal weiter ranzugehen und zu sehen, ob man da zu einer Lösung kommt. Wenn man am Ende sieht, dass man es nicht schafft, dann kann man am Ende immer noch den Scope einhängen. Also das war der erste Punkt, den man besprochen hat. Der andere war dann, man hat sich rangewagt an die erste Frage, nämlich Erstansatz in dem Fall bedingter Kaufpreiszahlung. Da ist man relativ schnell zu einer relativ großen Übereinkunft gekommen, dass man gesagt hat, naja, wenn ich mir den IAS 32 ansehe, also das war auch ein Punkt, dass man gesagt hat, wenn ich eine solche Contingent Consideration habe, die in den IAS 32, 39 fällt, also Financial Instrument, dann ist klar, der 32 sagt mir, ich muss die Liability ansetzen mit dem Fair Value und gleichzeitig gibt es auch im IAS 16 und im IAS 38 Regeln, die sagen, Anschaffungskosten, Fair Value of the Consideration paid, also von daher passt das, der Erstansatz. Ich glaube, da wird es relativ wenig Probleme geben. Das Problem ist natürlich dann die Weiterbewertung dieser Verbindlichkeit. Wird das alles den Anschaffungskosten zugerechnet oder schaut man auf den IAS, ich glaube, es ist der 39 AG8, der sagt, Wertveränderungen bei einer solchen Verbindlichkeit gehen in die G&V. Da gab es durchaus geteilte Meinungen bei den Membern, also man konnte jetzt nicht unbedingt erkennen, in welche Richtung es geht und da wird sicherlich nochmal interessant die nächste Sitzung, weil das Staff dann eben halt Lösungsmöglichkeiten vorlegt. Das Staff-Paper ging eher in die Richtung IFRS 3 analog anwenden, also nicht in die Anschaffungskosten, da gab es aber schon Widerstand von Mitgliedern im IC und man hat dem Staff gesagt, so klar sehen wir das nicht. Wir sehen hier eher auch Konflikt bei Standards IAS 1638 im Vergleich zum IAS 39. Und viele haben auch eine große Sympathie für eine Analogie zum IFRIC 1 ausgesprochen. Da kam die Antwort vom Staff, ja, aber IFRIC 1 ist ja IAS 37 und hier sind wir im 3239. Das Argument hat nicht unbedingt überzeugt und deswegen haben wir dann doch nochmal ins Staff gebeten, nochmal in sich zu gehen. Werden wir sehen, was da im Mai dann kommt. Also das bleibt weiter auf der Agenda. Ich glaube auch nicht, dass wir da im Moment was zu sagen müssten, wollen. Aber wie gesagt, wenn jemand der Meinung ist, wir sollten jetzt schon mal dem Staff versuchen, in eine gewisse Richtung zu helfen. Ich glaube, wir haben ja dazu ja auch Eingaben gemacht und haben unsere Meinung auch kundgetan. Jetzt warten wir mal ab, was in der nächsten Sitzung kommt. Letzter Punkt, auch ein alter Bekannter, den man zwischendurch mal beim Board versucht hat zu platzieren. Das Board hat aber gesagt, da sind wir im Moment nicht dazu in der Lage, zeitlich das zu machen. Das sind die Put-Options, also die geschriebenen Put-Optionen über Minderheitenanteile. Man hatte das ja vor einiger Zeit schon mal auf der Agenda beim IFREG, hat dann gesagt, das sollte man beim Board auf die Agenda nehmen, beim Projekt Unterscheidung Eigenkapital, Fremdkapital. Sie wissen sehr wahrscheinlich, dass das Thema im Moment stark in den Hintergrund getreten ist beim Board. Und deswegen hat man dann das IFREG doch gebeten, sich das nochmal anzusehen und eine mögliche Lösungsmöglichkeit zu erarbeiten und dem Board vorzulegen. Das soll jetzt eine sogenannte Viable Short-Term Solution sein, das heißt also eine Anpassung des IAS 32. Das heißt also nicht im Rahmen einer Interpretation oder Annual Improvement. Und ja, die Lösung, die vorgelegt worden ist und die dann auch vom IFREG so befürwortet wurde und die dann dem Board vorgelegt wird zur Entscheidung, ist die, dass man sagt, diese Put-Optionen, geschriebene Put-Optionen über Minderheitenanteile sollen aus dem Scope des IAS 32 rausgenommen werden. Der 32 schreibt ja im Moment vor, wenn man so etwas hat, dann ist das Ganze als Verbindlichkeit einzubuchen. Und man will es jetzt in den Scope des 39 reinnehmen und das Ganze als Derivat bilanzieren. Man will das Ganze aber sehr eng halten, diese Ausnahme sehr eng halten. Das heißt, man möchte nur Put-Optionen hier rausnehmen aus dem 32. Forwards zum Beispiel nicht. Stellt sich die Frage, was passiert mit Synthetic Forwards? Gibt es da Probleme? Die Frage wurde auch gestellt in der Sitzung. Mal sehen, ob das Board sich der Sache annimmt. Also Forwards sollen nicht mit rein. Man möchte auch nicht mit reinnehmen Put-Optionen, die Bestandteil eines Finanzinstruments sind. Also nehmen wir unser Beispiel hier in Deutschland, Personenhandelsgesellschaften, sondern nur separate Put-Optionen. Nur diese Sachen möchte man rausnehmen aus dem Scope. So. Die Auswirkung des Ganzen ist natürlich einerseits, dass die Verbindlichkeit da nicht mehr anzusetzen wäre, aber in einigen Fällen wird die Volatilität dann natürlich höher sein in der G&V. Das ist in Fällen, in denen man einen festen Ausübungspreis, Exercise-Preis hat. Im Moment würde man die Verbindlichkeit ja einbuchen zu dem festen Ausübungspreis. Man hätte dann zwar die Ausbuchung aus dem Eigenkapital und Fremdkapital, aber man hätte danach keine Wertschwankungen mehr, weil die Verbindlichkeit ja mit dem festen Ausübungspreis einmal fixiert ist. Solche Put-Optionen werden in Zukunft natürlich, wenn sie als Derivat bilanziert werden, zum Fair Value durch die G&V dann schwanken. Also das ist jetzt liegt dann jetzt beim IASB. Muss man abwarten, ob das IASB den Vorschlag, den das Komitee unterstützt, dann auch umsetzt. Mir ist mein neues.
Guido, dazu müsste sich doch eigentlich der IASB erstmal drüber klar werden, was Equity und nicht Equity ist, oder?
Ja, also man, man möchte den Anwendern in dem Sinne helfen, dass man gehört hat, diese Fälle gibt es sehr oft in der Praxis. Das können wir, glaube ich, auch bestätigen, dass es sowas sehr oft gibt. Man sagt beim Board, ja, wir sehen das Problem, dass der Ausweis als Liability und die Bewertung danach nicht unbedingt die wirtschaftlichen Gegebenheiten widerspiegeln und möchte jetzt eine Short-Term-Solution haben. Man möchte nicht warten, bis man sich dieses Projekts Equity-Liability wieder annimmt. Kann man von halten, was man will. Ja, es ist natürlich eine sehr eng begrenzte Ausnahme, die hier angegangen wird. Die passt nicht ins Prinzip von 32, ist ganz klar. Wir haben eine weitere Exception. Aber man möchte halt nicht warten, bis man das Thema komplett angegangen ist. Allein schon der Punkt, dass man die Put-Optionen, die im Instrument enthalten sind, nicht mit in die Exception mit rein. Daran sieht man ja schon, dafür gibt es ja keine, ich sage jetzt mal, keine vernünftige Begründung für so etwas. Ja. Und es wird sicherlich auch, und das wird ein Problem sein, wenn man das sieht, ich habe es eben mal genannt, Synthetic Forwards oder auch hier die Frage, ist das eigentlich Teil des Finanzinstruments oder nicht? Da werden sich auch Diskussionen drum entspinnen. Also ich meine, das Problem haben wir in Deutschland ja auch teilweise gehabt, wo wir gefragt haben, woraus resultiert eigentlich das Andienungsrecht? Ist das der Gesellschaftsvertrag, den ich da habe, oder steht es im Gesetz? Und da muss man mal abwarten, ob das Board das dann so klar abgrenzt oder ob sich dann wieder eben halt Diskussionen darum entspinnen, was ist denn jetzt im Scope? Man will ihn relativ eng halten. Ich glaube aber, dass es schwierig sein wird, das hinzubekommen.
Aber es klingt so einfach. Alles wird, wenn man die weiter weiß, als Derivat abgebildet. Ne? aber natürlich P&L. Wenn wir kommen ja hier nochmal drauf beim neuen Hedge Accounting Standard, Own Use Exception. Wenn ich die in irgendeiner Weise in einer Art Fair Value Management habe, dann habe ich die zum Fair Value abzubilden.
Naja gut, das war jetzt eben halt ein relativ, sagen wir mal, klarer Weg, dass man sagt, wenn es ist ja eigentlich, ist es ja, wenn man mal überlegt, passt es ja auf die Definition eines Derivats. Es ist eine Put-Option auf eigene Anteile mit einem Ausübungspreis. Also das ist eigentlich, passt es ja zum Derivat. Das ist bisher eben halt nur ausgenommen worden. Und jetzt sagt man, jetzt lassen wir es als Derivat bilanzieren. Man hat beim IFRIC auch gesehen, dass das einen gewissen Charme hat, weil eigentlich die Abbildung, meine persönliche Meinung, aber auch die der meisten IFRIC-Member war die, ja, wenn man das als Derivat bilanziert, dann ist eigentlich damit die wirtschaftliche Gegebenheit besser dargestellt. Ich habe halt noch die Minderheiten, die werden jetzt nicht als Verbindlichkeit dargestellt, weil ich habe sie ja noch nicht, die sind ja noch nicht geputtet, die bleiben weiter im Abschluss. Aber ich muss natürlich schon abbilden, dass ich hier eine Verpflichtung habe als Stillhalter und die wird halt bilanziert, das ist ein Derivat. Also von der Abbildung her kann man dem schon einiges abgewinnen. Das Problem ist halt nur, dass man diese Exception wieder so eng fasst. Und wir wissen alle, immer dann, wenn man vom Prinzip abweicht und eine Exception reinbringt, dann gibt es Möglichkeiten zu strukturieren.
Das kommt immer zurück.
Ja, also das ist für mich das größte Problem bei dem Ganzen. Ich habe auch dafür gestimmt und habe gesagt, ja, das ist eine kurzfristige Lösung, die hilft. Aber die Probleme, die muss man jetzt mal abwarten. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, wie genau das Board diese Ausnahme definiert. Gut, gibt es dazu Anmerkungen? Wie gesagt, das Ganze ist jetzt, liegt dann beim Board. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das dem Board vorgelegt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ kurzfristig ist, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Man sieht eben halt den Bedarf, hier relativ schnell zu einer Lösung zu kommen.
Ich denke, das ist vielleicht auch die Frage, ob wir irgendwas dazu noch schreiben sollen. Das ist sicherlich richtig. Es ist eine Rule, es ist eine Ausnahme, es ist nicht schön und konzeptionell auch nicht überzeugend, dass ich jetzt plötzlich so einen Quick Fix mache. Auf der anderen Seite kennen wir alle aus der Erfahrung heraus, das ist eine erhebliche Diversity Practice und mit erheblichen Strukturierungsmöglichkeiten. So sehr ich gegen Rules bin, so sehr befürworte ich nichtsdestotrotz, dass man den Weg hier geht, einfach um dieses Thema, was seit Jahren vor sich hin wabert, jetzt zumindest mal ein bisschen einzugrenzen. Die Frage ist, ob man als RIG durchaus etwas Unterstützendes schreiben sollte, dass man schon sieht, es gibt durchaus konzeptionelle Kritikpunkte, aber die Diversity in Practice liegt sozusagen höher und deswegen würde man, auch wenn es konzeptionell nicht vollständig überzeugend ist, an dieser Stelle trotzdem der Meinung sein, dass es ein unterstützungsvoller Vorgang ist. Und an dem könnte man in dem Zusammenhang den Scope nochmal ansprechen. Also es ist ja nicht, wie haben Sie gesagt, das ist ja die Written Puts on Minorities oder NCIs. Ich kann ja durchaus auch Written Puts on Own Equity Instruments haben. Da wird es ja noch virulenter, wenn ich nicht irgendwas Synthetisches habe. Steht bald zum Eigenkapital, bin ich aber mit sehr unterschiedlichen Finanzierungskonsequenzen dabei. Ja.
Aber letztlich bestimmt es ja der ESB dann. Ich würde auf jeden Fall, ich habe nichts dagegen, aber würde ich mal abwarten, wie der ESB es dann tatsächlich formuliert. Weil das macht ja nicht EFRIC dann, ne?
Nein, aber gut, also das ist jetzt die Frage, warten wir die Sitzung ab des ISB, schauen uns an, was da passiert. Ich meine, wir haben immer noch die Möglichkeit, dann muss ja auch eine Kommentierung auf jeden Fall erfolgen. Die wird dann sehr wahrscheinlich auch eher beim Rat liegen, wenn das ISB das rausbringt, da können wir uns natürlich auch einbringen. Die Frage ist halt jetzt, die, so habe ich sie verstanden auch herein, dass man sagen, wollen wir jetzt schon mal, bevor das ISB sich damit beschäftigt, dazu etwas kunden. Das ist die Frage. Also ich meine, die Möglichkeit, uns dazu zu äußern, die wird uns nicht genommen. Die haben wir später auch nochmal. Also die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, haben wir natürlich beim IFRIC auch. Ich hoffe mal, dass der Staff dem ISB das auch mitteilt und sagt, also hier Definitionsmöglichkeiten und dass das Ganze nicht so genau passt. Ich hoffe, dass, und das wird das ISB selbst auch sehen. Von daher sehe ich jetzt, ich vertrete genau dieselbe Meinung wie Sie, aber nicht unbedingt die Notwendigkeit, den Sie jetzt schon darauf hinzuweisen, weil ich glaube schon, dass es ISB das auch sehen wird. Und wir können dann ja später nochmal, also es sei denn...
Ich komme einfach aus dieser Idee heraus, es wird häufig gesagt, es ist gut, auch etwas Unterstützendes an das Interpretations Committee mal zu senden, damit es ein bisschen Rückenwind geben könnte. Ich hatte, aber vielleicht liege ich da falsch, nicht unbedingt erwartet, dass es nochmal so eine Art Exposure oder Balancing mit einer wirklichen Common Period dafür geben würde. Und ich hatte eher verstanden, der Board wird dann über eine derartige Exemption beschließen. Wir werden irgendwo im ISB-Update davon lesen. und man würde dann im Zweifel im Rahmen einer redaktionellen Änderung oder etwas Vergleichbarem etwas sehen.
Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist ja etwas, was weit über Annual Improvement normalerweise hinausgeht. Und dass das Board das ohne Due Process durchwinkt, ist mir, glaube ich, laut Handbook nicht möglich. Also es würde mich stark überraschen. Es sei denn, Sie haben da irgendwas gehört, dass man das vorhat. Also ich habe es jetzt nicht. Gut. Also wir behalten es auf der Agenda, ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Schauen uns an, was das Board dazu sagt und würden dann auch Input geben an den Rat, wenn wir meinen, es geht in eine Richtung, die wir nicht für sinnvoll erachten. Gut, dann kommen wir zu den Agenda-Entscheidungen. Da hat es 3 gegeben in der März-Sitzung. Ja, und auch meiner Ansicht nach relativ, oder zumindest 2 davon relativ wesentliche Themen. Das eine davon beschäftigt sich mit IFRS 2, Aktienoptionsprogrammen. Und zwar geht es da um die Fälle, in denen der Arbeitgeber ein Aktienoptionsprogramm auflegt, gleichzeitig aber mit dem Arbeitnehmer vereinbart, dass man als Arbeitgeber die Steuer, die der Arbeitnehmer zahlen muss, an das Finanzamt abführt und in Höhe der zu zahlenden Steuer Aktien einbehält, die man normalerweise laut Aktienoptionsprogramm dem Arbeitnehmer zur Verfügung hätte stellen müssen. Und da war die Frage ja, muss ich jetzt ein solches Programm aufteilen in Equity Settled für den Teil, also die Aktien, die ich dem Arbeitnehmer dann noch gebe, und die Cash-Zahlung, die ich ans Finanzamt für den Arbeitnehmer abführe. Sehr überraschende Wendung in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob jemand sich das angehört hat. Es ist lange hin und her gegangen, dass der Staff hat meiner Ansicht nach ein sehr gutes Papier vorgelegt. Die ersten Papiere, die wir da gesehen haben, waren schlecht. Das war ein sehr gutes Papier. Und es gab vorher viele Zweifler, die gesagt haben, muss man das Ganze wirklich aufteilen? Ich gehörte auch dazu. Die Argumente, die aber am Ende in dem Staff-Paper waren, waren einfach, jetzt mal Sinn und Zweck und macht das Sinn, das aufzuteilen, nicht angestellt waren, aber schon überzeugend, dass man sagen musste, naja, also laut IFRS 2 ist das wohl cash-settled. Also man zahlt etwas für den Arbeitnehmer als Agent, man behält die Anteile zurück. Es gibt andere Fälle, in denen man gesagt hat, es ist nicht cash-settled, also diese Broker-Assistant, also wenn man hingeht und sagt, ja, wir geben die gesamten Anteile raus, geben Teil davon einem Broker, der verkauft die am Markt und das Cash wird dann verwendet für die Einkommensteuerzahlung. Der Unterschied zu dem Fall, den wir hier vorliegen hatten, war aber der, die Anteile werden nicht rausgegeben vom Unternehmen, die bleiben beim Unternehmen. Und das Unternehmen nutzt eigene Cash Reserves, eigene Kassen, um eben halt zu zahlen. So. Das war zunächst mal der Punkt. Dann gab es aber andererseits auch wieder gute Argumente, nicht aus Sicht des Standards, sondern eher aus der Sicht, wie will ich so etwas überhaupt umsetzen in die Realität. Ja, also da gab es interessante Äußerungen auch von einem US-amerikanischen Member, der mal erzählt hat, was da für Fallstricke dabei sind, wie ich überhaupt diesen Cash-Settle-Teil bemessen soll. Ja, das war also fast in vielen Fällen, sage ich mal, Kaffeesatzleserei. Und am Ende, die Agenda-Decision, die uns ursprünglich vorlag, war relativ klar, wo gesagt worden ist, in dem Fall, den ich gerade so skizziert habe, ist es aufzuteilen. Man hat dann aber gesagt, also eigentlich haben wir uns schon davon überzeugen, vielleicht teilweise auch beeindrucken lassen von den Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen. Und jetzt ist diese Agenda-Decision dabei rausgekommen, die eigentlich gar nichts sagt. Die sagt, ja, also das ist alles relativ schwierig im IFRS 2 und wir sehen das Problem und das hat noch andere Aspekte, die man sich da ansehen muss. Post-Implementation Review ist es, glaube ich, jetzt beim Board. Das heißt, im Moment gibt es vom IFRIC, auch wenn man die Agenda Decision liest, jetzt keine klare Meinung. Das ist bedauerlich einerseits, weil natürlich jetzt Anwender und Prüfer sich jetzt wieder überlegen müssen, was machen wir denn jetzt. Es gibt auch keine klare Äußerung zur Aufteilung. Man muss sich jetzt sehr wahrscheinlich Argumente überlegen für das eine oder das andere, je nachdem, was man anwenden will. Die Argumente aus dem Standard, das aufzuteilen, sind leichter zu finden. Ich formuliere es mal so, es wird schwieriger, es nicht aufzuteilen, aber das IFRIC hat keine klare Meinung geäußert. Das heißt, wir sind weiter in einem gewissen Schwebezustand und hoffen jetzt, dass das Board sich der Sache annimmt. Das wird sicherlich nicht kurzfristig sein, wenn man sieht, was die im Moment vorhaben. Frage in die Runde, wollen wir dazu irgendetwas sagen? Also wenn man das die Agenda Decision liest, dann da steht gar nichts drin. Also es ist relativ allgemein gehalten. Man hat sich ein bisschen auch, also ich habe es jetzt auch kurz gefasst, nicht nur von den Anwendungsproblemen, die jemand hätte, wenn er es aufteilt, überzeugen lassen, sondern es gab auch sicherlich Argumente, die gesagt haben, ich habe möglicherweise Fälle, die sehr ähnlich sind wie der Fall, den ich geschildert habe, wo ich es nicht aufteilen muss. Ja, ich könnte ja auch einen Plan irgendwas reinschreiben, das Unternehmen gibt die Shares raus, kauft sie wieder zurück und also es gibt Fälle, die sehr ähnlich gelagert sind wie der Fall, den ich geschildert habe und wo ich nicht hätte aufteilen müssen. Das war sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo das IFRIC gesagt hat, ja, also dann bleiben wir mal ein bisschen ungenau in unserer Decision. Aber ich habe den Eindruck, dass wir damit, was wird das
machen? Sie haben Herr Flatt, das ist in dem Augenblick, wo man in die Aufteilung geht und die Fälle so nah beieinander sind, ist es extrem form-driven. Und ich glaube schon, dass diese IFRIC Agenda Decision insofern nachher als Basis in der Anwendung genutzt wird, dass Personen mit Sicherheit in Kommentierung etc. sagen werden, IFRIC hat sich ja gerade nicht entschieden, insofern sind mehrere Lösungen machbar. Also man schafft eine Diversity auf die Art und Weise. Hat auf der anderen Seite aber vielleicht auch gerade die Basis geschafft, zu sagen, eine Aufteilung ist nicht notwendig, weil Sie völlig zu Recht ausgeführt haben, dass sich aus dem Standard eher die Aufteilung ergeben wird. Also ich würde nichts machen.
Also das ist sicherlich der Punkt, dass man damit, das ist auch eine Befürchtung, die teile ich auch, dass man damit eher Diversity schafft. Ja, ist so ein bisschen die Entscheidung zwischen Skylla und Charybdis. Ne? Einerseits, wenn man es klar macht, dann muss aufgeteilt werden, was relativ große Aufwendungen dann beansprucht. Und jetzt, wo man es nicht klar sagt, muss man halt mal abwarten, was dann passiert.
Ich muss jetzt direkt mal ausnahmsweise das IFRIC verteidigen. Wenn sie das IFRIC macht, oder IFRS, IC, wie auch immer, Interpretation, okay, dann besteht Klarheit. Hoffentlich. Die sogenannten NIFRIC, oder es gibt zum Board und sagt gar nichts, wie in diesem Fall. Das halte ich aber für die bessere Lösung, als dass hier etwas durchschimmert, was IFRIC praktisch wohl für das Bessere hält, aber ansonsten nichts weiter sagt. Ja, das haben wir früher auch sehr kritisiert, wenn sowas gemacht wurde. Da muss ich sagen, ja, dann lieber etwas länger Diversity, in dem Sinne, dass die Unternehmen das Sachgericht zu entscheiden haben. Aber zu sagen jetzt, die hätten schon die Richtung oder was sagen müssen, das finde ich nicht gut. Dann müssen sie auch eine Interpretation machen. Also, ich sage immer wieder, diese Dinge hier, die muss ein Preparer überhaupt nicht lesen. Nein, das ist so. Das gehört nicht zu den Standards oder zu Information oder sonst was dazu.
Ja, also ich glaube, er ist doch gut beraten, es zu lesen, weil ich davon ausgehe, dass Regulatoren die Sachen sich auch ansehen. Und wenn, wie in der Vergangenheit so oft geschehen, man sagt, Antwort ist klar, keine Interpretation, steht so und so im Standard drin. Klar, dann kommt immer das Argument, das ist ja kein Due Process und so weiter, aber es mag ja so Fälle geben. Es mag ja Fälle geben, in denen Anfragen kommen zum Interpretation Committee, wo man sagt, warum stellt man die Frage eigentlich? Das ist klar. Was soll ich dann machen? Soll ich dann als Interpretation Committee sagen, ich äußere mich gar nicht dazu? Oder soll ich sagen, ich mache eine Interpretation, die ja unsinnig ist, wenn ich sage, der Standard ist klar. Jetzt können wir uns lange darüber unterhalten, ist der Standard klar, aber...
Also ich wirklich strapaziere das. David Tweedy wiederholt immer wieder, dass man ihm sagen soll, wenn man einen Standard nicht ohne Conclusion, Basis of Conclusion versteht, dann soll man ihm sagen, weil er geht davon aus, dass Standard plus Implementation Guidance das langt. Und dass man dann auch noch Updates oder Pressreleases oder sonst was lesen muss, ja. Ich finde es besser, wenn IFRIC nicht zu einer klaren Meinung kommt, die auch eine offizielle Interpretation wird, dass sie sich dann nicht äußern. Das haben sie früher gemacht und es hat viel Ärger gegeben.
Wir werden ja gleich noch einen Fall haben, in dem sie sich dann doch geäußert haben. In gewissem Sinne zumindest, aber okay. Gut, aber ich habe so den Eindruck, dass wir dazu nichts sagen wollen zu dem Thema. Nächster Punkt, Agenda Decision. Auch da hat man abgelehnt, es auf die Agenda zu nehmen, mit dem Hinweis, es gibt genügend Guidance dazu. IAS 8, die Frage war die, wenn ich über den IAS 8 eine Regelung analog anwende, muss ich dann wortwörtlich diese Regelung, die analog angewendet wird, in allen Facetten anwenden auf den Fall, den ich vor mir habe. Und da ist eine meiner Ansicht nach weise Entscheidung gefallen worden, dass man sagt, man muss sich alle Aspekte ansehen und alle die, die anwendbar sind auf diesen Fall, die soll man auch übernehmen, aber nicht unbedingt wortwörtlich alles formal, was man da analog anwendet. Also immer noch Sinn und Zweck dann analog anwenden. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung und sehe auch nicht, dass wir damit ein Problem haben. Von daher gehen wir auf den nächsten Fall, der ist schon etwas schwieriger. Hat uns auch längere Zeit beschäftigt. IAS 37, die Frage, ob beim Abzinsungszinssatz nach 37, ob da das Ausfallrisiko oder Kreditrisiko des Unternehmens berücksichtigt werden muss. Es gab eine Agenda Decision, die relativ klar sagte, nein. Es gab viele Kommentierungen, also fürs IFRIC viele, ich glaube 8 oder 9. 7 davon aus einem Land, auch alle von derselben Industrie, die gesagt hat, na also das wäre doch wohl nicht so eindeutig und man hat wohl auch Anwender dieses Land, ich meine die Kommentator waren ja, sind glaube ich öffentlich, kam aus Kanada, aus der insbesondere auch Mining Industry, die natürlich sehr langfristige, sehr hohe Verpflichtungen in der Bilanz haben und die wohl im Moment auch, ich weiß nicht, ob das nach US GAAP möglich ist, aber ich gehe mal davon aus, sonst würden sie es nicht machen, hier das Kreditrisiko mit einbeziehen und jetzt natürlich befürchten, wenn man auf IFRS übergeht, dass die Rückstellungen sehr stark ansteigen, wenn sie es nicht mehr tun dürfen. Man hat auch wohl sich Abschlüsse angesehen von Anwendern von IFRS im Moment aus Europa und aus anderen Ländern, hat wohl auch Fälle gefunden, zumindest so stand es in den Notes, in denen einzelne Unternehmen dieses Kreditrisiko wohl berücksichtigt haben im Abzinsungssatz. Haben gesagt, haha, da seht ihr, es gibt ja doch Diversity in Practice. Vorschlag des Staff war unter dem Eindruck dieser Comment Letter, lass das Ganze wieder etwas abspecken und sagen, der 37 ist ja nicht eindeutig. Da gab es dann doch eine Mehrheit im Interpretation Committee, die darauf bestanden haben, dass der zweite Satz im dritten Abschnitt, dass man nämlich der Meinung ist, dass wohl weit vorherrschende Praxis im Moment die ist, oder das Verständnis ist, es nicht mit hineinzunehmen. Aber im Satz vorher sagt man halt, dass wir nicht klar sagen, ob es rein oder raus soll, also Kreditrisiko. Aber wir sagen, wir gehen davon aus, die weit überwiegende Praxis geht im Moment davon aus, dass es nicht so ist. Haben gesagt, wir nehmen es jetzt nicht auf die Agenda, weil das Board ja den IAS 37 im Moment überarbeitet und haben das Board dann nochmal gebeten, explizit dieses Thema aufzugreifen.
Das heißt, die Unternehmen, die es nicht reinnehmen, die nehmen den absolut Risiko, einen risikofreien Zins.
Ja.
Ja, das ist vorherrschende Praxis. Ja.
Ja.
Das heißt, ich nehme also irgendeinen Zins und rechne dann raus.
Nö, die nehmen den
welchen nehmen die?
Interbanken irgendwelche Zinsen, also die AA gerated, ne?
Ja. Noch zeitadäquat.
Ja. Also jetzt absolut
risikolos. A ist High Quality Corporate Bond, wenn ich mich recht erinnere. Da ist was drin. Vielleicht nicht so viel, aber es ist was drin.
Ja, also komplett risikolos.
Ja, deswegen frage
gibt
ich
es
das.
Ja sowieso nicht.
Also deswegen frage ich das. Ich glaube nämlich, dass ganz wenige es bewusst rausrechnen. Die nehmen halt eben ein mit einem sehr hohen Rating, aber natürlich ist da irgend noch was davon drin. Dann.
Klar. Aber sie gehen jetzt nicht hin und sagen, wie steht jetzt mein Unternehmen, wie stehe ich als Unternehmen, was habe ich für ein Rating oder für ein Risiko. Sondern man nimmt einen, ich sag mal, relativ risikolosen Zinssatz. Die Risiken, die natürlich jetzt, aber das, da geht es um die Verpflichtung selbst, die werden natürlich schon irgendwo, die werde ich im Zinssatz berücksichtigen oder eben halt in den im Erwartungswert der Cashflows. Aber das Kreditrisiko des Unternehmens kann ich auch nur bestätigen, also weit überwiegende Praxis. Mir ist kein Unternehmen vorgekommen, die das eigene Kreditrisiko mit reinrechnet, aber es mag es geben. Und gut. So, das heißt natürlich jetzt, dass man einerseits sagt, wir sagen nicht, dass es eindeutig nicht mit reingerechnet werden kann und damit auch hier vielleicht wieder das Risiko, dass man eine ziemlich wahrgenommene, relative Einheitlichkeit in der Bilanzierung jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Diversity schafft durch diese Aussagen. Also ich war überrascht, als dieses Thema kam, muss ich ehrlich sagen, weil das eigentlich bisher auch in Gesprächen mit Unternehmen und so eigentlich nie ein Thema war. Jetzt wird man sehr wahrscheinlich.
Ich sehe schon als ein bisschen kritischer an, denn das ist nach meinem Kenntnisstand schon eine alte, traditionelle US Gap, IFRS Difference hinsichtlich des Diskontierungszinssatzes. Und wenn wir jetzt in der Situation drin sind, da habe ich New Joiner Countries und da habe ich gewisse Practices, also habe ich die Möglichkeit, diese Practices mit reinzunehmen und in der Tat, ich dilute etwas, was eigentlich bisher vielleicht nicht den exakt selben Zinssatz gab, aber doch in einer Range, der nahe risikolos gewesen ist. Ist das schon eine Kehrtwendung, die ich...
Also ich kann nur, das ist die Gnade meines hohen Alters, weil ich EIS 37 mit abgestimmt habe damals. Man hätte Peter Clark mal dazu fragen sollen, der war damals der zuständige Projektmanager. Diese ganzen Formulierungen beziehen sich auf die damals diskutierte Frage, habe ich das Risiko der Liability, das heißt, dass ich mehr oder weniger zu zahlen habe, in den Cashflows abzubilden oder im Zins? Und man konnte sich nicht entscheiden, weil es gab Pro und Contra. Man hat beides erlaubt. Wichtig war, nicht doppelt machen. Entweder im Cashflow oder ich berücksichtige im Zins. Dieses Thema war, ich kann mich nicht erinnern, dass das da irgendeine Rolle gespielt hat. Es war wirklich nicht angedacht und ich glaube, nach allem, was in IAS 37 ist, ein vernünftiger Zinssatz, aber natürlich nicht mein eigenes, weil ich ein schlechtes Rating habe, noch obendrauf rechnen. Das war ganz bestimmt auch nicht beabsichtigt. Ja. Und in dem Sinn rausrechnen, weiß ich nicht. Meines Erachtens bei diesen Verpflichtungen, wenn ich mir das ansehe, ich mache ja bei den zu Amortized Cost Verpflichtungen, mache ich ja nun auch nicht mein Rating. Ja. Das ist auch drin. Also es war eigentlich nie ein Thema.
Das Problem ist, das wurde auch in den Commentlettern dargestellt, dass der 37 natürlich sagt, Best Estimate. Dann ist das Verständnis, glaube ich, insgesamt, dass man sagt, das ist nicht der Fair Value. Aber dann geht es eben halt weiter, entweder die Verpflichtung zu settlen oder zu transferieren. Und zwar am Bilanzstichtag. Und wenn ich jetzt Settling sage, dann kann ich natürlich schon sagen, aha, wenn ich relativ schlecht geratet bin, dann... Es gab wohl auch... als der Exposure Draft zu dem neuen 37er rauskam, war für mich auch überraschend, relativ viele Commentator, die gesagt haben, klärt das doch endlich mal, das ist im alten Standard nicht klar. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die auch alle aus einem Land kamen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das eher Diversity in Practice schafft. Die Frage ist die, ob wir da... Naja, es war jetzt natürlich die letzte Agenda-Decision, das heißt, Eingabe von unserer Seite ist auch gar nicht mehr möglich. Da muss man jetzt mal abwarten, wie das dann beim Board aussieht. Ich glaube, laut Planung will man sich im zweiten Halbjahr mit dem Standard, mit dem Rückstellungsstandard nochmal auseinandersetzen.
Das würde mich interessieren. Interesse kann doch eigentlich nur ein Unternehmen dran haben, dem es relativ schlecht geht. Ne? Weil es die positiven Effekte, sprich Gains, aus der niedrigeren Rückstellung haben werden. Weil allein aus dem Grund, sorry, würde ich persönlich das nicht unterstützen, ja, wenn die Absichten sind. Und das andere stimme ich dir auch zu, Guido, ich würde nichts machen, weil der ganze IAS 37, bin mal gespannt, was daraus wird und ob das und wie sie es reinnehmen. Weil die grundsätzliche Frage ist wirklich, ist das mehr ein Settlement-Standard oder ist es ein Fair-Value-Standard? Ja, was da rauskommt.
Gut, das waren die Agenda-Entscheidungen. Dann haben wir uns mit einem mehr organisatorischen Thema beschäftigt, Post-Implementation Review. Die stehen ja jetzt an. Als erstes soll ja der IFRS 8 diesem Review unterzogen werden. geht davon aus, dass man in der zweiten Hälfte 2011 damit beginnt, mit dem Post-Implementation. Und will das dann für alle neuen IFRS-Standards dann auch machen. Und da wurde uns ein Papier vorgelegt vom Staff, welches sich damit beschäftigte, wie sollen denn solche Reviews überhaupt vorgenommen werden, organisatorisch, mit wem will man sprechen, welche Bestandteile des Standards möchte man sich angucken, wird das ein Komplett-Review oder will man sich beschränken auf Dinge, die bei der Erstellung des Standards kritisch gesehen wurden? Oder will man auch Dinge mit reinbeziehen, die man damals noch gar nicht erkannt hat und die jetzt bei Anwendung kritisch gesehen werden oder wo man mehr Guidance braucht? So, und das hat man uns vorgelegt. Die Papiere sind, glaube ich, auch in der Public Domain gewesen. Das, was da vorgelegt worden ist vom Staff, haben wir auch weitestgehend befürwortet. Also es ging ja nur mal um Sounding vom IFRIC, da treffen wir ja keine Entscheidung, und das Papier wird jetzt mit unserer weitestgehenden Zustimmung dann nochmal dem ISB vorgelegt, damit das ISB sich die Sache ansieht. Ich muss sagen, das, was da vorgelegt worden ist, machte Sinn. Wo wir ein bisschen nochmal darauf gedrängt haben, war ein Punkt, den ich eben auch angesprochen habe, dass man sicherlich sich nicht nur mit Dingen beschäftigen soll, die bei Erstellung des Standards kritisch gesehen worden sind, wo das Board gesehen hat bei den Comment Letter, aha, da ist ein Thema und da müssen wir überlegen, wie wir das angehen und wie wir es regeln, sondern dass man eben halt auch Dinge, die sich dann neu ergeben haben, die man damals gar nicht gesehen hat, auf jeden Fall mit reinnehmen soll.
Anmerken, Guido, nur der DSR beschäftigt sich auch damit. Die Lise Knorr ist ja bei dem National Standard Setter Meeting Input, aber wir werden da wahrscheinlich auch noch was schreiben dazu. Aber ich teile deine Meinung, der Plan sieht da wirklich recht vernünftig aus.
Gut, dann sind wir nochmal über Work in Progress informiert worden. Man hat uns nochmal eine gesamte Liste vorgelegt der Anfragen, die über die letzten, nur aufaddieren, 5 Jahre zu IFRS 2 gekommen sind, die wir alle nicht auf die Agenda genommen haben. Die Liste sieht man ja auch im IFRIC Update. Da war eben halt die Frage, ob wir bei unseren alten Entscheidungen bleiben. Für die meisten der Punkte hatte das IFRIC damals gesagt, wir erwarten eigentlich keine Diversity in Practice. Wurde jetzt nochmal nachgefragt, ob man bei der Meinung bleibt. Das wurde auch bestätigt von den jetzigen Mitgliedern. Deswegen hat man gesagt, also hier sollte man das Ganze nicht sich auf die Agenda nehmen und auch ans Board nicht weitergeben. Es gab zwei Sachen, die 2010 gekommen sind. Eins davon hatten wir ja auch mal besprochen, Vesting, Non-Vesting, die Unterscheidung im IFRS 2, wie unterscheidet man das, Non-Compete und so weiter. Und da hat man gesagt, ja, das sollte dann doch dem Board vorgelegt werden bei der Bearbeitung des IFRS 2. Und man hat dann noch gesagt, und bitte auch dieses Thema, das ich eben kurz vorgestellt habe, mit den Withholding Taxes, also der Steuer, die da einbehalten und gezahlt wurden, ist bitte auch mit auf die Agenda nehmen und dem Board vorlegen, dass das auf jeden Fall im IFRS 2 geklärt werden sollte. Gut, da müssen wir mal abwarten, wann das Board sich dieser Sache annimmt und den IFRS 2 da überarbeitet. Dann hatten wir noch ein Thema. Da ist auch keine Entscheidung getroffen worden, IFRIC 15. Da geht es um spezielle Fälle, die insbesondere wohl im Fernost vorkommen, aber auch in Südamerika, habe ich gehört, in Brasilien. Da geht es also darum, dass Unternehmen Wohnanlagen errichten. Das nennt man hier dieses Residential Apartments off Planned Sale, also jetzt nicht ein Fall, der klein in IAS 11 fällt, sondern im IFRIC 15 eher in den Part, wo man sagt, das ist jetzt nicht kundenspezifisch, sondern ich mache also einen Block und dann kann man sich da Apartments kaufen, Eigentumswohnungen kaufen. Und der IFRIC 15 lässt ja zu, dass selbst wenn es nicht unter ISL fällt, ich aber kontinuierlichen Kontrolltransfer habe, dann quasi doch eine POC-Methode anzuwenden. Ich erinnere mich noch, als wir den IFRIC 15 damals rausgebracht haben, kamen relativ viele kritische Anmerkungen, die gesagt haben, was soll das sein, wie interpretiere ich das, gibt es so etwas überhaupt? Gut, man hat es mit reingeschrieben, vielleicht auch schon im Vorgriff auf die Diskussion, die damals im Staff zu dem neuen Revenue Recognition Standard geführt wurden. Jetzt haben wir das Thema auf der Agenda. Es gibt gewisse Strukturen in Ländern wie Korea, Singapur, Malaysia und Brasilien, wo man jetzt die Frage stellt, habe ich diesen kontinuierlichen Kontrolltransfer? Es gibt wohl Entscheidungen in diesen Ländern vom Regulator, teilweise auch Konsensentscheidungen mit allen Beteiligten. Man hat sich an einen großen Tisch gesetzt und am Ende gesagt, wie interpretieren wir jetzt den IFRIC 15 vor dem Hintergrund der Gegebenheiten, die wir in unseren Ländern haben, und ist dann zu der Entscheidung gekommen, ja, ich habe kontinuierlichen Kontrolltransfer. Man hat verschiedene Aspekte betrachtet. Einer war der, dass man gesagt hat, in dem Fall, wenn das Bauunternehmen in Probleme gerät, dann tritt immer eine staatliche Stelle ein, die den Käufer schützt. Sie sucht nach einem anderen Entwickler. Und damit hat man gesagt, ist doch eigentlich Kontrolle, liegt nicht mehr beim Entwickler. Der Entwickler hat Kontrolle verloren. Also das war so das Hauptargument. Es gibt zwar noch nicht unbedingt Kontrolle beim Käufer, aber der Entwickler hat Kontrolle verloren. Sie geht möglicherweise auf einen solchen Agenten, einen staatlichen Agenten über. Und man hat sich dann dazu entschieden, gesagt, naja, also der hat Kontrolle verloren, damit habe ich kontinuierlichen Kontrolltransfer. Und ist sicherlich eine Frage, weiß nicht, ob es in Deutschland da auch Auswirkungen geben könnte. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es solche Strukturen in Deutschland gibt, aber man kann sicherlich, wenn bekannt wird, dass so etwas in den Ländern als kontinuierlicher Kontrolltransfer angesehen wird, gehe ich mal davon aus, dass wir in Deutschland die Diskussion auch führen werden. IFRIC hat jetzt nochmal das Board den Staff darum gebeten, noch weiteren Input einzuholen und sich zu überlegen, ob wir es dann auf die Agenda nehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, hatte auch darum gebeten, dass jemand vom Projekt Staff, vom Revenue Recognition Projekt dabei ist, dass man uns sagt, dieses Thema würden wir unter dem neuen Standard so und so sehen, weil es natürlich dadurch eine Lösung hätten. Weil es natürlich wenig Sinn macht, jetzt hier in irgendeiner Art und Weise den IFRIC 15 vielleicht nochmal anzupassen, zu interpretieren, und ein Jahr später kommt ein neuer Standard, der das anders sieht. Das ist aber leider nicht so gewesen, dass der Staff uns da gesagt hat, wir sind da schon relativ weit und wissen schon, in welche Richtung wir gehen wollen. Gut, das Ganze wird uns also beim nächsten Mal wieder vorgelegt. Muss man jetzt mal abwarten, was da passiert. Ja, last but not least noch zwei weitere Punkte, also es sind noch 7 weitere Punkte auf der Agenda, die wurden uns kurz dargestellt, also die Pipeline ist weiter voll beim IFRIC. Und letzter Punkt, es gibt freie Stellen beim IFRIC, vielleicht hier mal ein bisschen Werbung dafür machen, weil ich glaube vier Member werden aus verschiedensten Gründen ab 1. Juli nicht mehr beim IFRIC sein. Man hat also eine Ausschreibung gemacht. Jeder kann sich bewerben, um beim IFRIC Mitglied zu werden. Das war so der Bericht der März-Sitzung.
Mal eine Frage zu dem letzten Thema. Ich bin ja nicht mal richtig informiert. Was ist mit dem Herrn, der früher bei Siemens war? Weil, ich meine, es ist die Frage, wir hatten mal 2 Deutsche, also mehr als 2 Deutsche kann ich mir nicht vorstellen, dass man da reinkriegt, aber...
Dr. Hacker ist weiter dabei, also, okay, auch bis 2013.
Okay.
Es gibt natürlich beim IFRIC keine Regelung wie beim Board, dass man 5 oder 4 Leute aus den verschiedenen Regionen haben muss.
Auch ohne Regelung.
Aber es gibt natürlich diejenigen, die ausscheiden, ich muss jetzt gerade mal überlegen, das sind 1, 2, 3 Preparer und 1 Prüfer. Also man sucht dann sicherlich, und das ist ja auch wesentlich, also da achtet man vielleicht eher drauf als auf eine geografische Verteilung, dass man wieder Preparer mit reinbekommt. Aber ich stimme dir zu, es gibt zwar nicht offiziell eine geografische Verteilung, trotzdem meine ich, wenn man jemanden aus Deutschland hat, der vielleicht auch sogar noch eine bestimmte Industrie vertritt und die Trustees überzeugen kann, dass man jemand ist, der hier Wertvolles beitragen kann, dann ist die Chance da. Gut, abschließend nochmal einen Blick in die Runde. Wir hatten jetzt, glaube ich, wollten uns zu keinem der Themen äußern. Warten wir die nächste Sitzung ab.